DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Das Thema heute: Raum. Wenn Architekten von Raum sprechen, dann ist damit meist etwas ganz Wesentliches im Raum. Das Innere oder das Äußere, das Architektur als Raum und im besten Falle als Ort definiert. Künstler, hier wohl vor allem die Skulpteure, Bildhauer, Plastiker, machen ebenfalls Räume. Entweder solche, die wir betreten können, oder andere, die Raum beschreiben, andeuten, versprechen, die wir allerdings eher als eine Erzählung, denn einen dreidimensional erfahrbaren Raum wahrnehmen. Ich stehe hier zusammen mit Simon Schubert, Bildhauer, im sogenannten Feldhaus, Museum für populäre Druckgrafik auf dem Kirkeby-Feld, nahe der Museumsinsel Homburg im Neusser Stadtteil Holzheim. Das Feldhaus ist ein Spatenmuseum mit Schwerpunkt Papier. Simon Schuberts Einzelausstellungen Untiefen des Raums endet nach einem Jahr Laufzeit heute. Wir haben uns also kurz vor dem abschließenden Künstlergespräch getroffen. Ich habe den Zeitdruck im Rücken, Künstlergespräch, und damit einen wunderbaren Hinweis darauf, konzentriert zu sein. Das DBZ-Team heute bin ich, Benedikt Kraft. Ich freue mich sehr auf das Gespräch hier im noch nicht ganz so quirligen. Hallo, Herr Schubert.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Fangen wir an. Untiefen, so lautet der Titel Ihrer Ausstellung, sind mir immer als etwas Bedrohliches vorgekommen. Unwägbarkeiten im Fahrwasser, die ein Auflaufen und Festsitzen androhen. Was sind denn die Untiefen in Ihrer Präsentation hier?
Mit Untiefen im Titel habe ich vor allen Dingen gemeint, dass ich zwischen illusionärem und realem Raum arbeite. Und diesem nicht ganz fassbaren Bereich, dass man da so ein bisschen ins unsichere Fahrwasser tatsächlich kommt.
Wollen Sie damit auch Ihre Besucher oder diejenigen, welchen, die sich Ihre Arbeiten angucken, vielleicht können wir gleich nochmal kurz beschreiben, was hier zu sehen ist. Wollen Sie die damit auch irgendwie verunsichern oder so nach dem Motto, seid vorsichtig, es gibt hier Untiefen, und wie würden Sie das beschreiben, dieses, wenn es ja eine Warnung ist?
Ja, eine Warnung nicht, aber das ist in meiner Arbeit auf jeden Fall das Geheimnisvolle und etwas Mysteriöse spielt auf jeden Fall auch eine entscheidende Rolle. Mhm. Und das ist dann deshalb auch, taucht es auch im Titel auf.
Aha. Ich hatte es ja schon angedeutet, Künstler und Architekten schauen anders auf Raum. Gibt es dennoch Überschneidungen und gibt es Möglichkeiten, voneinander zu lernen oder gar auch zu profitieren?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass Architekten und vor allen Dingen vielleicht Bildhauer, aber natürlich andere Künstler gegenseitig profitieren. Ich finde ja, dieses Feldhaus oder auch die Architekturskulpturen auf der Museumsinsel sind so das perfekte Beispiel, wie Architektur, Skulptur, Natur ineinander übergehen. Ich finde es auch fast eigentlich den perfekten Präsentationsraum für Kunst in so speziellen Architekturskulpturen, kleinen Orten, größeren Orten.
Papierarbeiten. Sie haben in dem, wie ich jetzt finde, oder vielleicht wirkt er auch nur so klein, weil Ihre Skulptur so groß ist, einen Raum platziert, in dem wiederum noch einmal etwas hängt, der komplett von oben beleuchtet wird. Eine Papierarbeit, die gegenüber weiteren Papierarbeiten, die, ich würde mal sagen, wie tapeziert gegenüber in einem L den Wänden gegenüber liegen. Können Sie das einmal kurz beschreiben, was Sie da gemacht haben?
Ja, also ich habe den ganzen Raum umgebaut eigentlich. Also diese Raumskulptur von Per Kirkeby. Der Raum ist relativ schwierig, finde ich, als Ausstellungsort und mit vielen Versprüngen und Durchblicken. Und da habe ich mich einerseits entschieden, den Raum so ein bisschen zu beruhigen, dass ich diese Nischen und Versprünge praktisch einebne durch eine Papierwand oder Papierwände und auf der anderen Seite eine große Skulptur in den Raum gebaut habe, eine große wiederum begehbare Raumskulptur, die das Licht
fokussiert
oder eben richtet, was auch bei meiner Arbeit sehr, sehr wichtig ist, dass das Licht so ein bisschen kontrolliert wird und gleichzeitig die Blickachsen auch so ein bisschen beruhigt werden, dass man eben diese vier Türen und Durchgänge, die man hat, dass man da nicht die ganze Zeit so abgelenkt ist, sondern so eine gewisse Beruhigung erfährt. Und das hat, finde ich, sehr schön funktioniert mit dem Oberlicht, was normalerweise den Raum fast ausschließlich beleuchtet, dass einerseits diese Beruhigung das Licht zu kontrollieren und andererseits eben einen Raum im Raum entstehen zu lassen, der dann so eine besondere, vom Licht sehr stark.
Das ist etwas sehr Attraktives, oder? Also ich gehe in den leicht dämmerigen Raum jetzt, den großen Ausstellungsraum und werde sofort angezogen, mich in das Helle hinein zu bewegen.
Genau, und das ist einerseits durch die weißen Papierwände im Inneren der Skulptur, also es ist ein Polyeder, diese Raumskulptur, fast kristallin in der Außenform und von außen habe ich den mit Graphit beschichtet und innen ist das Papier weiß, also das Papier ist mit Graphit außen beschichtet, innen ist das weiße Papier und durch diesen sehr starken Lichteinfall und die schiefen Wände des Polyeders verliert man ein bisschen auch die Orientierung vielleicht und ist so ein bisschen in dem überstrahlten Weiß entsteht eine besondere Raumerfahrung.
Es ist ohnehin ein Ansatz sozusagen, dass man sagt, ich gehe mit den bekannten Perspektiven, die man hat und dem sich orientieren in mehr oder weniger rektangulären Systemen. Da gehe ich einfach mal dagegen, auch was ihre Wandarbeiten angeht. Die sind ja auch nicht so ganz einfach räumlich zu erfassen. Also man denkt, man sieht was und dann gleichzeitig denkt man wieder, nee, das passt irgendwie nicht.
Ja, also es ist schon für diesen speziellen Ort nochmal dieses, dass ich das Rechteckige, sage ich mal, aufgebrochen habe. Das habe ich für den speziellen Ort. Sonst orientiere ich mich auch oft an den Gegebenheiten der Räume, die das so ein bisschen vorgeben, die schon klassischen Grundriss. Und in den Faltungen ist es so, dass tatsächlich man in diesen illusionären Raum fast eintreten kann. Mhm. Papierfaltung, also wir haben eine Wand, die tatsächlich meine größte zusammenhängende Bild hierfür entstanden. Und also man hat das Gefühl, dass man praktisch zwei Flure hinunterschaut, die verspiegelt sind und man doch den Raum verlassen kann und ins Illusionäre fast treten kann.
Das heißt auch Räume sozusagen, was sich auch mit der kleinen Arbeit, die auf dem Boden liegt, bis in uns ins Unendliche fortzusetzen. Ist das so etwas wie ein kleiner Raum kann unendlich groß sein?
Ja, also das auf jeden Fall. Und so die Überidee bei meiner Arbeit ist auch, dass ich an einem sich immer erweiternden Gebäude arbeite, einem fiktiven Gebäude, und dass sich dieses Gebäude mit jedem Bild, dass das jedes Bild praktisch ein Blick in dieses Gebäude ist und die Skulpturen sind Teile des Interieurs und zwischendurch, nicht bei jeder Ausstellung, aber ich mache es, das ist schon mein Favorit, das möglichst oft zu machen, dass ich begehbare Installationen mache. Da wird dann dieses Gebäude oder ein Teil des Gebäudes für die Zeit begehbar.
Und okay, das heißt also, Sie haben mehrere Objekte, also Polyeder, wie auch immer, geschafft oder auch reguläre, die Sie dann sozusagen aus Ihrem fiktiven Haus herausgenommen haben, um das dann woanders nochmal zu zeigen.
Genau, es wächst eigentlich immer weiter mit von Ausstellung zu Ausstellung. Ja. Im Museum Morsbruch waren vor 5 Jahren 5 oder 6 zusammenhängende Räume zu sehen. Und da konnte man in so einer labyrinthartigen Struktur. Und es wächst immer weiter und nimmt auch Orte in sich auf, in einer gewissen Weise. Also jetzt hier auch das Feldhaus. Den Ort, wird Teil des Gebäudes.
Aber wird man das Feldhaus später noch irgendwo ahnen können in Ihrem fiktiven großen Gebäude?
Es könnte sein, dass es nochmal in irgendeiner Form auftaucht. Also es gibt immer mal wieder auch einzelne Gebäude, auch Gebäudemodelle, teilweise vielleicht andere Ansichten, die dann in den Bildern auftauchen. Das kann sein, kann ich jetzt noch nicht genau sagen.
Arbeiten Sie eigentlich mit Architekten zusammen?
Nicht direkt, nee. Also es gab tatsächlich doch ein Projekt, das ich mal mit einem Architekten Jörg Dallichau in Köln gemacht habe. Da haben wir eine Art Villa, ein CAD-Programm entworfen und dann habe ich auf den Stills, die wir praktisch beim Durchgehen durch dieses Gebäude genommen haben, habe ich 100 Faltungen entwickelt, also 100 Bilder und diese 100 Bilder sind Schritt für Schritt zusammen auch zu einem Stop-Motion-Film zusammengesetzt und ja, bilden so ein fiktives Gebäude oder auch einen Teil dieses Gebäudes.
Nun arbeiten Sie ja ganz konkret auf Papier, das tun Architekten auch. Ist das eine Art von Echo auf Architekturpraxis, die Sie ja gerade schon so ein bisschen zur Seite geschoben haben, oder ist das Papierene Ihrer Arbeiten auch der Verweis auf das Skizzenhafte, auch eher das Ephemere von Raum? Denn Raum ist immer schwer zu fassen.
Ja, das Ephemere spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, aber vor allen Dingen liegen dahinter eigentlich so theoretische Überlegungen zu der zweiten und der dritten Dimension, die ich mir so am Anfang meines Studiums gemacht habe, wo ich auch hingehen möchte mit meiner Arbeit, Skulptur, Zeichnung. Und das Blatt Papier an sich ist ja fast die perfekte Zweidimensionalität, perfekte Ebene. Und durch die Faltung entsteht ja dann ultimativ sofort der Raum in einer gewissen Weise. Und das finde ich an sich schon eine interessante Überlegung zur Architektur. Und natürlich die Falte als Gestaltungskonzept in verschiedenen philosophischen oder auch ästhetischen Konzepten hat mich sehr interessiert. Und das waren so die Anfangsüberlegungen, aber gleichzeitig dieses Skizzenhafte oder auch das Leichte, dass man aus einem Papier, also mit sehr geringen Mitteln, doch sehr schnell auch einen begehbaren Raum schaffen kann, fand ich einfach eine sehr faszinierende oder auch praktische Art, wie man aus dem Kleinen ins Große kommen kann. So. Und daraus ist eigentlich auch so diese Falttechnik in einer gewissen Weise entstanden.
Beziehen Sie sich da auf irgendeinen anderen Künstler oder also bei Falten fallen mir gleich die Japaner ein, die ja so wahnsinnige Faltkünstler sind. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, da knüpfe ich dran an und baue das aus oder formuliere das um?
Also nicht direkt aus der Falttechnik. Also mit Origami, würde ich sagen, hat das gar nicht so viel zu tun. Das ist tatsächlich anknüpfen. So im Theoretischen kann man vielleicht an Leibniz und Deleuze, so die Falte. Aber ursprünglich tatsächlich das erste Bild, was ich gemacht habe, die erste, wie ich überhaupt auf diese Technik während des Studiums gekommen bin, war ein Porträt von Samuel Beckett. Und da war es dann die Idee, praktisch an die Auflösung der Sprache anzuknüpfen, mit der Idee, eine Zeichnung ohne Strich zu machen und eine Zeichnung, die halt nur das blanke Papier ist und sich auflöst ins Weiß, so in Anlehnung an die späten Texte. Und das war eigentlich so der Anstoß.
Und wir hatten es gerade schon so halb angerissen. Wir stehen ja auch in einer Bauskulptur. Also dieses Feldhaus ist von Per Kirkeby sehr achsensymmetrisch gebaut, sehr monolithisch, sehr dicht. Ein, wie ich finde, von außen zumindest wirken, sehr schwerer Bau auch, der, auch das haben Sie gerade schon gesagt, auch schwer zu bespielen ist, weil er im Grunde genommen zweigeteilt ist. Und man wahrscheinlich über beide Bereiche sehr schlecht gehen kann, weil in der Mitte eben so ein kleines Foyer liegt mit versetzten Öffnungen. Hat das, was Sie als Raum sozusagen zur Verfügung bekommen haben für Ihre Arbeit nochmal anders beeinflusst? Oder gibt es da Dinge, wo Sie gedacht haben, der Raum zwingt mich jetzt zu etwas, was ich eigentlich nicht will? Und hinterher haben Sie gesagt, das ist genau richtig.
Ja, so ein bisschen war es tatsächlich. Also er hat mich tatsächlich zu doch recht komplexen Eingriffen, würde ich sagen, gezwungen in einer gewissen Weise, um meine Arbeit anzupassen, aber hat dadurch wiederum sehr interessante neue Aspekte eröffnet, im Speziellen mit diesem Polyeder, den ich in den Raum gebaut habe und so in einer gewissen Weise in der Form auch vorgegeben ist, fast durch den Raum, was wie funktionieren kann, welche Achsen, Blickachsen, wie das Licht gesteuert werden kann. Und tatsächlich habe ich mich da auch von einem Architekten, und zwar von Peter Zumthor, der Bruder Klaus-Kapelle in der Eifel inspirieren lassen, über dieses Licht, das von oben einfällt und eingefangen wird, was ich hier einfach auch eine ganz schöne Maßnahme fand, das Oberlicht so zu verwenden und auch da so einen fast sakralen Raum bisschen entstehen zu lassen, also im Innern. Deswegen habe ich auch dieses eine Bild noch hineinplatziert, so eine abstrakte Pigmentreibung, die so einen abstrakten Raum praktisch auch aufmacht und eben, wenn man davor steht und vom Licht umflutet ist, so ein bisschen den einerseits sich selbst sieht leicht in dem schimmernden Graphitoberfläche, auf der anderen Seite so ein bisschen den Zusammenhang und die Orientierung verliert zum umgebenden Raum.
Ein Blick auf einen selbst sozusagen, das ist ein sehr meditatives. Ich habe gleich Laie, der ich bin, an Marc Bosco gedacht, an seine Bilder, die, wenn man drauf schaut, anfangen zu schwimmen. So ein bisschen, aber das ist etwas gekommen, was Sie sozusagen, nachdem Sie sich das hier angeschaut haben, haben Sie gesagt, also der Raum ist fast perfekt, es fehlt noch etwas und ich setze das nochmal dazu. Also es ist Bruder Klaus, ne? Also ja, quasi ein Altarbild.
Ja, in einer gewissen Weise, jetzt in der Wirkung schon, also diese Pigmentarbeiten, Reibungen, die mache ich auch schon länger. So ein bisschen die Fortentwicklung aus einerseits der Papierfaltung. Arbeite auch noch mit so Graphitreibungen, auch Räume, Licht in Räumen und wo ich Graphitpulver ins Papier reibe und das Licht versuche zu modellieren. Und diese abstrakten, ein wenig vielleicht an Roscoe erinnernden Pigmentarbeiten sind so die Weiterentwicklung davon. Mhm. Die sich so aus, also in einer gewissen Weise gibt es so einen evolutionären, sich weiterentwickelnden Prozess innerhalb der grafischen Arbeit.
Ja, nun glaube ich, dass Architektinnen von idealer Architektur träumen. Also sind zumindest irgendwie bestrebt, das Perfekte zu schaffen. Künstler wie Sie, die mit Raumbildern arbeiten, wovon träumen Sie? Also Sie haben jederzeit doch die Möglichkeit, das Ideale zu machen, oder?
Also der ideale Kunstraum, das ist für mich totale Immersion. Dass wenn man in der Kunst vollkommen aufgehen kann und mit möglichst vielen Sinnen man eintauchen kann eigentlich in die Kunst. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich oft mit begehbaren Räumen, Rauminstallationen arbeite und versuche da wirklich mehrere Sinne mit einzubeziehen. Beispiel finde ich ansonsten die Orangerie, die Monet-Räume in Paris, wo man wirklich in die fast abstrakte Malerei komplett eintaucht, wo auch das Gebäude, diese beiden Säle und die Malerei so eine Symbiose eingehen, als Beispiel. Finde ich das irgendwie mit das Perfekte, was man schaffen kann eigentlich.
Aber den perfekten Raum schafft man nur, also Sie haben gerade von immersiv gesprochen, wenn man tatsächlich die abholt, die das auch spüren können. Ist das nicht auch eine Schwierigkeit? Also Kunst ist ja auch elitär, so wie vielleicht der perfekte architektonische Raum auch elitär sein kann, der dann nur die Gebildeten quasi anspricht, die das dann auch entsprechend wahrnehmen können. Kann man, oder das, was Sie hier erlebt haben, auch hier in Ihrer Ausstellung, so an Rückmeldungen und so weiter, geht das weiter offen? Also kann man eigentlich den Menschen komplett immer ansprechen, alle erreichen? Durch was?
Ja, alle wahrscheinlich nicht tatsächlich. Aber ich versuche schon, dass es eigentlich so eine Erfahrung wird, die einfach auch direkt erfahrbar ist. In meiner Arbeit eigentlich, das finde ich auch sehr wichtig, dass man nicht unbedingt jetzt ein großes Vorwissen braucht, sondern dass man es auch wirklich direkt spüren kann. Natürlich reicht man manche nicht, aber das ist mir schon sehr wichtig, dass es eigentlich auch so einen ziemlich direkten Zugang gibt. Ja.
Jetzt frage ich mich immer, wie kriegt man das hin? Aus der Kunst sozusagen, die ein bisschen ohne jeden Vorbehalt sozusagen arbeiten kann. Also Architekten sind an Normen, an Budgets, an ich weiß nicht was gebunden. Künstler natürlich irgendwie auch, aber man sagt, die Kunst ist frei, der Künstler kann machen, was er will. Wie kriegt man denn ihr Denken über Raum sozusagen in die Architekturpraxis? Gibt es da einen Link oder reden wir jetzt einfach nur über Kunst? Also wenn es nichts gibt, wenn sie jetzt gerade, also es ist schwer, aber
tja, also ich glaube schon, dass es da natürlich Verbindungen gibt und ich glaube auch, dass man vielleicht schon auch in die Architektur was mitnehmen kann aus diesen Überlegungen der Kunst über Raum und über Raumerfahrungen, vielleicht auch nicht zweckgebundenen Raum. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, wie man da weiter.
Das ist übrigens ein gutes Stichwort, was Sie gerade gesagt haben, den nicht zweckgebundenen Raum. Also im Augenblick wird in der Architektur genau darüber gesprochen, Räume möglichst wenig zu kodieren, damit man dann das Gebaute über möglichst langen Zeitraum für alles Mögliche auch benutzen kann. Und das ist ja vielleicht eine Möglichkeit, bei den Künstlern mal zu gucken, was haben die denn an Räumen geschaffen, die man für Wohnen, Schlafen, Arbeiten oder sonst wie benutzen kann. Also, das ist ja durchaus dann auch eine Möglichkeit. Und zum Schluss, welche Reise würden Sie denn Architekten, Architektinnen ans Herz legen? Wohin sollten Sie fahren, um sich mit den Untiefen des Raums zu befassen, zu lernen und weiterzudenken? Was wäre da eine Reiseempfehlung? Sie haben es ja gerade schon gesagt, nach Paris natürlich. Aber vielleicht haben Sie noch eine andere Idee oder eine Empfehlung.
Also es ist auf jeden Fall, wo wir hier stehen, finde ich, ist auf jeden Fall ein Ort, den eigentlich fast jeder Architekt und auch eigentlich jeder Künstler kennen muss, finde ich. Das ist wirklich die Museumsinsel Homburg, finde ich, ist mit eins der schönsten Museen, die eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, Kunst, Architektur und Natur in fast perfekte Symbiose zusammenbringt. Mhm. Kann man schon ziemlich viel, glaube ich, mitnehmen, so als wenn man jetzt hier direkt beim Ort bleiben möchte.
Also man muss nicht nach Paris, es geht auch hier.
Es geht hier auf jeden Fall auch.
Ja,
muss auch sagen, die ganze Gegend, da ist ja wirklich einiges zu sehen. Ja. Mit der Langen Foundation und auch ein Feldhaus eben jetzt hier.
Ja, schön. Dann haben wir es tatsächlich hinbekommen. Zeitdruck war nicht spürbar. Vielleicht ist das Sprechen über Raum und seine Untiefen auch so etwas wie ein Zeitentschleuniger. Danke jedenfalls für das Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute für das Kommende. Sehr gespannt, was da kommt.
Ja, vielen Dank.
Das war DBZ, der Podcast. Ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per Mail an info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo Podcasts zu finden sind und natürlich auf dbz.de.